Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage: Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Auch wenn die jüngsten Wachstumszahlen für Deutschland leicht positiv überraschen konnten, bleibt leider der Eindruck, die Wirtschaft hierzulande liegt am Boden. Meldungen über Rezession, Stagnation und Pleiten prägen die aktuellen Schlagzeilen. Die Stimmung unter den Menschen ist schlecht, hier und da macht sich gar echte Resignation breit. Und auch für das kommende Jahr sieht die Lage nicht viel besser aus, wenn man sich die Prognosen der Konjunkturforscher genauer anschaut. Ja, was bedeutet das alles nun für den Wirtschaftsstandort Deutschland und in der Folge auch für die Börsen? Das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen jetzt an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wir wissen ja, dass du ein unerschütterlicher Optimist bist. Wie schwer fällt es dir denn dieser Tage, diesen Optimismus angesichts der vielen, vielen schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft zu behalten?
Ja, du hast schon recht, das sind eine Menge schlechte Nachrichten und da muss man schon aufpassen, seinen Optimismus beizubehalten. Ja, wir haben das Ampel aus, vielleicht ist es aber auch eine gute Nachricht, Andreas. Aber wenn man mal in die Wirtschaft schaut, dann haben wir schon wirklich viele schlechte Nachrichten. Also der Stellenabbau bei VW bis hin zu Werksschließungen, die diskutiert werden. Der Stellenabbau auch bei der Bahn, jetzt bei Schaeffler, dem Autozulieferer. Ja, die wollen alleine in Deutschland fast 5000 Stellen streichen. Was mich insgesamt besonders beunruhigt, sind vor allem die Investitionen. Die gehen nämlich ungebremst weiter zurück, und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Und Investitionen, das weißt du, das ist nun mal das Wachstum von morgen. Immerhin gab es vor kurzem wenigstens einen kleinen Lichtblick. Das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts war im 3. Quartal mit einem Plus von 0,2% immerhin positiv, obwohl ein weiteres Minus von 0,1 prognostiziert wurde nach minus 0,3 im 2. Quartal. Also ein kleines positives Zeichen haben wir also am Himmel.
Dann erklär uns doch bitte insgesamt die gesamtwirtschaftliche Situation. Wie würdest du die aktuell einschätzen für Deutschland?
Puh, das ist echt komplex, Andreas, denn wenn wir von der gesamtwirtschaftlichen Situation sprechen, dann reden wir ja von einem riesigen Zahlenwerk aus Daten und Fakten. Daher kann ich mich nur auf wenige Punkte konzentrieren, die ich wirklich für wichtig erachte. Und da fallen mir als allererstes die sogenannten Stimmungsindikatoren ein, vor allem der zumindest in Deutschland sehr bekannte IFO-Geschäftsklima-Index. Der gilt mittlerweile als einer der zuverlässigsten Frühindikatoren, der anzeigt, wie sich die Wirtschaft vermutlich weiterentwickeln wird. Dazu werden jeden Monat vom IFO-Institut 9000 Unternehmen aus folgenden Branchen befragt, aus dem verarbeitenden dem Gewerbe, dem Handel und dem Baugewerbe. Konkret wird gefragt, wie sie ihre aktuelle Lage beurteilen, aber dann auch die Aussichten für die nächsten 6 Monate. Und was war das Ergebnis? Der Index ist im Oktober überraschend stark gestiegen, von 84,5 auf 86,5 Punkte. Aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn vorher ist er 4-mal in Folge gefallen. Und vor allem ist der Index weiterhin deutlich unter dem Niveau der Nach-Corona-Jahre 2021 und 2022. Also alles in allem ist sowohl die Lage als auch die Stimmung unter den Unternehmen alles andere als positiv.
Und wie sieht es beim Konsum aus? Der ist ja auch recht wichtig für die Wirtschaftslage.
Leider nicht viel besser, Andreas. Um die Situation da zu ermitteln, untersucht die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung GfK einmal im Monat die Konsumlaune der Deutschen. Und da gab es zwar 2 Anstiege in Folge auf den höchsten Stand seit April 2022. Offenbar sorgen die doch relativ kräftig steigende Löhne für einen gewissen Einkommensoptimismus. Trotzdem aber befindet sich der Wert des Index mit minus 18,3 Punkte aber immer noch weit im negativen Bereich. Der letzte positive Wert wurde übrigens in 2021 gemessen. Du siehst also, wir haben schon Jahre von nicht so guter Konsumlaune.
Ja, und du hast es eingangs angesprochen, die diskutierten Werksschließungen bei Volkswagen, die Probleme bei Schaeffler insgesamt in der deutschen Automobilbranche. Das heißt doch sicherlich aber auch, dass das keine wirklich wahnsinnig tollen Signale vom Arbeitsmarkt geben könnte und müsste in den kommenden Wochen und Monaten, oder?
Ja, da sieht's auch nicht gut aus, Andreas, da hast du schon recht. Ich halte da die Situation sogar für besonders beunruhigend. Denn dafür, dass wir einen so hohen Fachkräftemangel haben, ist die zuletzt für den Oktober gemeldete Arbeitslosenquote mit 6% viel zu hoch. 2022 lag sie noch bei rund 5%. Wir bekommen also die Menschen, die Arbeit suchen, zu selten in Jobs. Wenn man nun bedenkt, dass gleichzeitig viele Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, dann zeigt das, dass wir am Arbeitsmarkt mittlerweile ein echtes Strukturproblem haben. Dazu kommt, dass aktuell auch die Konjunkturflaute auf die Arbeitslosenzahlen durchschlägt. Symptomatisch dafür ist die Meldung vor einigen Wochen, dass die übliche Herbstbelebung diesmal ausgeblieben ist. Normalerweise geht die Arbeitslosigkeit im Oktober deutlich zurück, aber nicht in diesem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen ist nur um rund 16.000 auf 2,8 Millionen gesunken. Einen so geringen Oktoberrückgang hat es laut Bundesagentur für Arbeit seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. Mittlerweile gibt es sogar schon wieder Warnungen vor einer neuen Massenarbeitslosigkeit. Von der glaubte man eigentlich, dass sie Vergangenheit ist. Zusammengenommen sorgt all das dafür, dass wir aktuell ein weit unterdurchschnittliches Wirtschaftswachstum haben. Schon 2023 ist das deutsche BIP um 0,3% geschrumpft. Und die Prognosen für 2024 sind nicht besser. Die Bundesregierung schätzt ein Minus von 0,2%. Lediglich der IWF ist etwas optimistischer, denn er geht von einem Nullwachstum, also von einer Stagnation aus. Wenn du zum Vergleich den Durchschnitt der letzten Jahre hören möchtest, also ich habe hier meine Zahl, das ist der Durchschnitt von 20 Jahren, da war das Wachstum im Schnitt 1,5% positiv.
Das waren jetzt viele Zahlen, Fakten und auch viele Elemente aus der Gesamtbetrachtung, Karl. Was schlussfolgerst du daraus? In welcher Konjunkturphase befinden wir uns aktuell?
In diesem Jahr sind wir haarscharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Denn man spricht von einer Rezession, wenn das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Das war in diesem Jahr aber ja nicht der Fall, weil das dritte Quartal, wie schon angesprochen, überraschend positiv war. Aktuell haben wir es also mit einer Stagnation, sprich mit Stillstand zu tun. Immerhin hatten wir bereits im letzten Jahr schon einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und für 2024 befürchtet die Bundesregierung, dass sich das wiederholt. Vor allem im internationalen Vergleich ist das wirklich extrem schwach. Von allen G7-Industriestaaten haben wir derzeit das geringste Wachstum. Und auch innerhalb der Eurozone sind wir an letzter Stelle. Und im neuen Jahr wird sich daran auch nicht viel ändern. Selbst wenn man dann laut Prognosen wieder mit etwas Wachstum rechnen kann, bleibt es wohl unterdurchschnittlich. Die aktuelle Wachstumsprognose der Bundesregierung für 2025 liegt bei plus 1,1%. Das IWF schätzt 0,8% plus und die OECD bei plus 1 und einige Bankvolkswirte sind deutlich pessimistischer. So rechnet zum Beispiel die Commerzbank nur mit einem Gesamtjahresplus von 0,2%.
Das waren jetzt schon eine ganze Menge Zahlen, Karl. Aber wenn du schon gerade dabei bist, hast du vielleicht noch ein paar mehr Zahlen für uns. Also zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Deutschland. Und könntest du das vielleicht ein Stück weit historisch einordnen, sowie auch mit anderen Industrieländern vergleichen?
Mit dem BIP pro Kopf sprichst du einen interessanten und wichtigen Punkt an, der in vielen Analysen leider unter den Tisch fällt. Da steht nämlich meistens das Wachstum im Vordergrund und selten das Niveau des BIPs. Häufig wird das sogar überhaupt nicht erwähnt. Aber wie hoch der Wohlstand in einem Land ist, das sagt uns sein BIP-Niveau und nicht sein BIP-Wachstum. Wenn wir uns die entsprechenden Zahlen anschauen, dann steht Deutschland in der Hinsicht immer noch sehr gut da. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf war in Deutschland Ende 2023 knapp bei 62.000 US-Dollar. Damit sind wir in der Europäischen Union auf Platz 11. Ich war überrascht übrigens, wie niedrig der Platz ist. Ich hätte gedacht, dass wir da wesentlich höher sind. Platz 1 bis 3 besetzen Luxemburg, Irland und Norwegen. Und der Durchschnitt in der Eurozone liegt bei rund 56.000 US-Dollar. Weltweit liegen wir immerhin auf Platz 19, sind also immer noch relativ stark. Platz 1 bis 3 natürlich wieder Luxemburg, Singapur, Irland. Und die USA liegt auf Platz 11 mit 74.000 US-Dollar, also gegenüber unseren 62.000 US-Dollar. China übrigens liegt mit nur rund 22.000 US-Dollar auf Platz 78. Was das Pro-Kopf-BIP also anbelangt, da liegt China noch weit hinter den der USA.
Und wie sieht's bei der Inflation aus? Ich meine, darüber haben wir die letzten Jahre ja wirklich extrem viel gesprochen, Karl. Sind wir dem Ziel von rund 2% inzwischen näher gekommen?
Eindeutig ja, Andreas. Und zwar sowohl in Gesamteuropa als auch in Deutschland. Bei uns lag die Inflation im Oktober sogar punktgenau bei 2%. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Inflationsrate nach und nach von 3% auf 2% damit reduziert. Im September war sie zwischenzeitlich sogar schon mal bei 1,6% und damit auf den tiefsten Wert seit Anfang 2021. Trotzdem aber ist es für eine vollständige Entwarnung noch zu früh, denn die sogenannte Kerninflation ist mit 2,9% nach wie vor zu hoch. Die Kerninflation ist ja die Preissteigerung ohne die extrem schwankungsintensiven Bereichen Energie und Nahrungsmittel. Aber sie ist eben ein guter Indikator dafür, wie stark sich die Inflationstendenzen bereits in der Gesamtwirtschaft festgesetzt haben. Der Grund, warum speziell die Kerninflation nicht so richtig zurückgehen will, liegt vor allem im Dienstleistungssektor. Da sind die Preissteigerungen immer noch zu hoch. Im Oktober haben sie sogar noch einmal zugelegt auf plus 4% nach 3,8% plus im September. Und die Zahlen werden sich, wenn überhaupt, nur sehr träge zurückbilden. Immerhin haben wir genau im Dienstleistungssektor extreme Personalknappheiten. Und das spricht nicht gerade für Zurückhaltung, zum Beispiel bei den Lohnforderungen. Insgesamt aber stimmt die Richtung bei der Inflationsbekämpfung, auch wenn es vielleicht nicht so schnell geht, wie erhofft. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die Bevölkerung durch die extrem hohen Preissteigerungen der Vergangenheit alles in allem deutlich ärmer geworden ist. Immerhin hatten wir es in den letzten 4 Jahren mit einer Verteuerung um insgesamt 20% zu tun. Das heißt, dass viele Haushalte real ungefähr 20% weniger in der Tasche haben. Und daran ändern auch rückläufige Inflationsraten nichts, denn das bedeutet ja nur, dass die Preise sich nicht noch weiter so stark erhöhen. Nebenbei, Andreas, meiner Meinung nach ist das einer der Hauptgründe, warum Donald Trump nun wieder Präsident der USA ist. Während Kamala Harris immer wieder auf die rückläufige Inflationsraten hingewiesen hatte, hat Trump bei fast allen seinen Wahlkampfauftritten betont, wie teuer unter der Präsidentschaft Biden alles geworden ist.
Also leichte Entwarnung an der Inflationsfront, während in der Autoindustrie höchste Anspannung herrscht. Ich will da nochmal drauf zurückkommen, denn du hast ja Volkswagen wirklich schon erwähnt, aber es ist ja viel mehr. Wir hören auch wirklich viel Negatives von BMW beispielsweise, Mercedes, Audi. Es hagelte zuletzt gleich mehrere Gewinnwarnungen und wahrscheinlich werden ganze Werke stillgelegt. Was macht der einstigen Vorzeigebranche denn am meisten zu schaffen, Karl?
Da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, Andreas. Zunächst natürlich die einbrechenden Verkaufszahlen in China. 40% der Erträge von Volkswagen kommen aus dem China-Geschäft. Das ist eindeutig eine viel zu hohe Abhängigkeit von nur einem Markt. Und gerade da brechen jetzt die Verkaufszahlen weg. Man hat speziell in China zu stark auf die profitablen und hochpreisigen Verbrenner gesetzt. Und es versäumt, ein vernünftiges Angebot an E-Autos im Niedrigpreissegment auf den Markt zu bringen. Zuletzt war noch nicht mal jedes 10. ausgelieferte Auto elektrisch. Gerade im Niedrigpreissegment ist aber die Konkurrenz chinesischer Hersteller extrem. Und dann hat man auch noch den Markt für Hybridantriebe unterschätzt, anders zum Beispiel als Toyota. Dazu kommen dann noch hausgemachte Probleme. VW werden stark verkrustete Strukturen nachgesagt. Das führte zu der mittlerweile aufgekündigten Beschäftigungsgarantie beim vergleichsweise hohen Lohnniveau und zu hohen Verwaltungs- und Entwicklungskosten. Und das Ganze findet unter den aktuell ohnehin schwierigen Rahmenbedingungen am Standort Deutschland statt. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Überregulierung, zu hohe Unternehmenssteuern, hohe Energiekosten und auch der Wegfall von Umweltbonus für Elektrofahrzeuge.
Ja, und die Krise bei den Autobauern schlägt sich ja auch unmittelbar auf die Zulieferer nieder. Aber eben auch andere Branchen haben massive Probleme, zum Beispiel der Maschinenbau oder auch die Chemiebranche, auch ja alles wirklich wichtig für Deutschland. Karl, wenn alle gleichzeitig so massive Probleme haben und sich das durch alle Bereiche frisst, könnte dann eigentlich auch die deutsche Wirtschaft im allerschlimmsten Falle zusammenbrechen?
Naja, also es tragt nicht so dick auf, Andreas, von einem Zusammenbruch würde ich jetzt nicht sprechen. Da schwingt mir viel zu viel Panikmache mit. Selbst wenn Deutschland auf Dauer wachstumsmäßig abgehängt würde, was ja nicht ausgemacht ist, dann kann man immer noch nicht von einem Zusammenbruch der Wirtschaft sprechen, sondern davon, dass es mit dem Wohlstand eben nicht mehr weiter aufwärts, sondern vielleicht sogar nach unten geht. Wohlstandsverlust trifft es besser als Zusammenbruch. Und dabei sollte man auch nicht vergessen, auf welch hohem Niveau wir insgesamt uns befinden. Die Zahlen dazu haben wir ja soeben besprochen. Und selbst dazu muss es nach meiner Überzeugung nicht kommen. Die deutsche Wirtschaft, und das sind wir letztlich alle zusammen, hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie sich auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen kann. Deutschland hat durchaus die Kraft, auch beim Wachstum wieder vorne mitzumischen, wenn nur endlich die ja mittlerweile wirklich bekannten strukturellen Probleme vernünftig angegangen werden. Und ich bin gespannt, ob das Thema Wirtschaft, was ja aus meiner Sicht jetzt momentan jetzt nicht so die große Rolle gespielt hat, im Wahlkampf das bestimmende Thema sein wird. Und du kannst dir vorstellen, ich würde mir das wünschen, dass unterschiedliche Konzepte, wie man die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt, im Zentrum des Wahlkampfs stehen.
Das kann ich mir in der Tat gut vorstellen. Und du hast von Wohlstandsverlusten gesprochen. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen, denn noch Bundeswirtschaftsminister Habeck hat in diesem Jahr dazu recht lapidar gesagt, wie ich finde, ich zitiere: Ja, wir verlieren die Industrie und damit nicht nur Arbeitgeber und Branchen, sondern einen maßgeblichen Teil des Wohlstands. Zitat Ende eines Bundeswirtschaftsministers. Karl, wie bewertest du als CEO einer Bank solche Aussagen und damit auch den Zustand der Berliner Politik am Ende der Ampel sozusagen?
Naja, was soll ich da antworten? Ich finde diesen Satz wirklich ungeheuerlich und kann da eigentlich nur den Kopf schütteln. Also wenn wir wirklich die Industrie verlieren und damit, wie er richtig anmerkt, einen maßgeblichen Teil des Wohlstands, dann glaube ich, wäre das keine gute Entwicklung. Und ich würde mir nur wünschen, dass man nicht da so locker drüber herredet, sondern Konzepte findet, wie wir unsere industrielle Stärke eben auch beibehalten können. Also ich hoffe, wie gesagt, dass wir das Thema Wirtschaft wieder zentral im Wahlkampf hören werden.
Ja, das war wirklich viel Pessimistisches, eher Negatives. Karl, schauen wir abschließend nach vorn. Was muss denn passieren, damit Deutschland eine radikale Trendwende hin zu mehr Wirtschaftswachstum schaffen kann?
Ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir so eine Art Schröder-Moment haben, oder? Dass mal wieder so richtige Strukturreformen angegangen werden und dass man endlich die großen Themen dann auch nicht nur irgendwelche neuen Gesetze macht, sondern auch wirklich komplett neu aufstellt. Und da fällt mir natürlich an erster Stelle die Deregulierung wieder ein, dass man da nicht nur Gesetze beschließt, sondern es auch wirklich tut. Und ich glaube, die normale Bevölkerung ahnt nicht einmal, wie ungeheuer der Wust an Vorschriften, vor allem an Dokumentationspflichten ist, der den Unternehmen mittlerweile aufgebürdet wird. Und nicht nur den Konzernen, sondern eben auch den mittleren und kleinen Unternehmen. Und das Ganze muss endlich auch mal von der Politik sozusagen angegangen werden. Und ich hoffe, dass das jetzt dann auch passiert. Aber daneben gibt es natürlich noch bekannte Baustellen, die wichtig sind. Ich nenne nur mal die Unternehmenssteuerreform. Natürlich auch das Thema der Energiekosten, die müssen gesenkt werden. Dann haben wir die Infrastruktur, die ausgebessert muss und teilweise ja doch sehr marode ist. Und wir müssen die Digitalisierung fördern. Also das wäre mal so, zumindest mal mein kurzes Programm.
Könnten denn eventuell auch mehr Schulden helfen, um mehr Wachstum zu erreichen? Und wie müsste man in diesem Falle mit der Schuldenbremse verfahren, Karl? Was meinst du?
Das ist ein heikler Punkt, Andreas. Denn ich bin dagegen, die Schuldenbremse zu lockern, obwohl ich natürlich weiß, dass selbst viele klugen Ökonomen bis hin zum Sachverständigenrat genau das empfehlen. Und die haben auch gute Argumente. Das Wichtigste dabei ist, dass Deutschland bei den Staatsschulden im internationalen Vergleich sehr gut dasteht, mit relativ geringen Schuldenstandsquoten. Und ich kann dir mal ein paar nennen. Wir liegen also bei 63% des BIPs, also was wir an Schulden haben. Die USA bei 122, die ganze Eurozone bei 88%, um mal das wichtigste Land neben uns in der EU zu nennen, Frankreich bei 111%. Also du siehst, wir haben eine niedrige Verschuldungsquote, sodass man sich keine Sorgen machen muss, dass Deutschland unter einer übermäßigen Schuldenlast zusammenbrechen könnte. Und dazu kommt, dass Deutschland im Gegensatz zum Beispiel zu den USA netto keine Auslandsschulden hat, sondern im Gegenteil auf hohen Auslandsforderungen sitzt. Und das alles macht Deutschland in der Hinsicht sehr stabil. Warum ich trotzdem gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse bin, zumindest in der Form, wie das zum Beispiel die SPD vorschlägt, hat einen anderen Grund. Ich befürchte nämlich, dass dann alle Ausgabendämme brechen. In der Politik gibt es ja ohnehin die Tendenz, manche Probleme nicht zu lösen, sondern sie mit Geld zuzukleistern. Und ich bin überzeugt, dass durch eine Lockerung der Schuldenbremse genau das gefördert würde. Kredite werden dann nicht nur, wie es viele Ökonomen vorschlagen, dazu verwendet, um zum Beispiel überfällige Infrastrukturprojekte zu finanzieren, sondern es werden mit ihrer Hilfe wieder an alle möglichen Gruppen soziale Wohltaten verteilt. Und oft leider an diejenigen, die es am wenigsten brauchen. Oder sie werden, was mindestens genauso schlimm ist, verwendet, um die Wirtschaft mit Transferzahlungen anzukurbeln, statt endlich die überfälligen Strukturreformen anzugehen. Also, um deine Frage kurz zu beantworten, nein, letztlich glaube ich nicht, dass uns eine Lockerung der Schuldenbremse helfen würde, unsere Wachstumsprobleme zu lösen.
Was könnte man denn dann noch machen, Karl? Also, wir könnten beispielsweise auch nach Frankfurt schauen, zur Europäischen Zentralbank. Könnte die denn mit weiteren Zinssenkungen helfen, um wenigstens von dort vielleicht mehr Wachstum zu generieren?
Die EZB geht das erstmal nichts an, Andreas. Die hat noch alle Hände voll zu tun, die Inflation dauerhaft unter Kontrolle zu halten. Denk nur an das Problem der hartnäckig hohen Kerninflation, über das wir ja gesprochen haben. Von daher wäre es schlecht, wenn man die EZB auch noch zur Wachstumsförderung einsetzen würde, mal ganz abgesehen davon, dass das auch nicht ihre Aufgabe ist.
Und selbstverständlich wollen wir ganz am Ende auch noch auf die Börse schauen, nachdem wir so viel über Konjunktur und Wirtschaft gehört haben. Karl, was bedeutet all das für die weitere Entwicklung der Aktienkurse deutscher Unternehmen? Kann man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
Andreas, wie du weißt, stehen die deutschen Aktien trotz Wachstumskrise noch sehr gut da. Der DAX zum Beispiel ist nahe an seinem Allzeithoch. Und das ist übrigens für viele irritierend. Wenn man sich die Situation aber genau anschaut, ist es auch wieder logisch. Weil die großen Konzerne im DAX letztlich alles Weltkonzerne sind und damit haben sie eben keine so große hohe Abhängigkeit von der deutschen Wirtschaft. Der durchschnittliche Anteil Deutschlands am Gesamtumsatz der DAX-Firmen liegt unter 20%. Die Weltwirtschaft ist für solche Unternehmen also viel relevanter und der geht es deutlich besser als der deutschen. Eine schlechte Wirtschaftslage in Deutschland muss daher nicht zwangsläufig mit einem schwachen heimischen Aktienmarkt einhergehen. Von daher ist meine Antwort negativ. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands erlaubt keinen Rückschluss auf die Situation deutscher internationaler Konzerne.
Und wie lautet jetzt dein Fazit? Geht's uns trotz all der schlechten Nachrichten vielleicht doch besser als wir glauben oder ist die Lage vielleicht noch viel schlimmer?
Fest steht, dass Deutschland aktuell große Probleme hat und das sollte man wirklich ernst nehmen. Wenn ich mich aber entscheiden muss, dann tendiere ich trotzdem eher zu deinem ersten Punkt. Ich denke, du kannst es dir vorstellen, weil wir in Summe einfach immer noch viel besser dastehen als viele andere Länder auf dieser Erde und weil ich überzeugt bin, dass Deutschland es schaffen kann, seine Probleme zu lösen. Und ich hoffe einfach, dass nach der nächsten Wahl eine gesunde Wirtschaft wieder im Mittelpunkt des Handelns der Politik steht.
Tja, da sind wir mal alle gespannt, was uns da noch alles in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Danke erst einmal, lieber Karl-Matthäus Schmidt, für das Update in Sachen deutscher Wirtschaft. Das waren viele Zahlen und Fakten, viele spannende Einschätzungen in diesem Podcast, der immer freitags alle zwei Wochen erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich Bewertungen schreiben. Sie können uns weiterempfehlen, was immer Sie mögen. Und Sie dürfen uns auch Themenvorschläge oder auch weitere Fragen schicken unter podcast@quirinprivatbank.de. Mehr Infos auf www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können.
Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.